Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Marguerite Duras, Pierre Béjut. Wenn man die Biografien dieser Schriftstellerin und dieses Schriftstellers hintereinander legt, blickt man in einen Spiegel der französischen Geschichte des 20. Jahrhunderts nach dem Ersten Weltkrieg. Von Marguerite Duras und Pierre Béjut besprechen wir je eine neu erschienene deutsche Übersetzung, hier in Reflexe auf Schweizer Radio DRS 2. Am Mikrofon hören Sie Felix Schneider. Die beiden Bücher werden Ihnen vorgestellt von der Literaturkritikerin Sibyl Birrer und meinem Redaktionskollegen Hans-Ulrich Probst. Sibyl Birrer, Sie werden uns Marguerite Duras vorstellen. Was erwartet uns?
Hefte aus Kriegszeiten, so lautet der Titel. Es ist die lang erwartete Edition der Notizhefte von Marguerite Duras, die 1943 bis 1949 dort drin ihre schriftstellerischen Gedanken, Erinnerungen und Imaginationen festgehalten hat.
Pierre Béjut wird vorgestellt von Hans-Ulrich Probst. Geben Sie uns auch einen Vorgeschmack?
Der Roman Le Rire de l'Ogre, das Lachen des Menschenfressers mit dem seltsamen, dummen deutschen Titel Schlafen und Selig und Süß, ist ein Buch über Geschichte und Kriege. Es geht darum, dass Kriege als Zeitbomben wirken, dass die Vergangenheit nicht vergehen will. Und das wird von 1941 bis 2037 illustriert. Es geht aber auch ein Diskurs über Kunst. Kann man mit Kunst etwas gegen das Vergessen erreichen?
Das Zentrum des Gesprächs scheint so etwas die Zeit des Zweiten Weltkriegs zu werden. Fangen wir doch mit Marguerite Duras an, einem großen Namen der französischen Literatur. Sie ist gerade vor etwas mehr als 10 Jahren, 1996, in Paris gestorben. Geboren wurde Marguerite Donadieu, also Duras ist ein Künstlername, 1914 im damals französischen Cochinchine, also dem heutigen Südvietnam. Ihre Erfahrung reicht also zurück in Frankreichs Kolonialzeit. Und genau diese ist auch Hintergrund, mehr als Hintergrund, auch Gegenstand ihres bekannten späten Romans L'Amant, der Liebhaber von 1984. Marguerite Duras ging dann nach dem Abitur in Saigon sofort nach Paris zum Jus-Studium. Und nun kommt die Zeit der deutschen Besatzung. Dass Marguerite Duras Mann Robert Antelme im KZ war, im Konzentrationslager, darüber ein berührendes Buch geschrieben hat, in der Résistance war, steht fest. Welche Rolle Marguerite Duras in dieser Zeit gespielt hat, ist mir nicht so klar. In dem Buch Der Schmerz erzählt Duras vom qualvollen Warten auf diesen totgeglaubten Gatten, Robert Antelme, den Schriftsteller. Eine ganze Phase ihres Schaffens widmet Duras dem Film. Sie ist da sehr bekannt, international bekannt geworden mit dem Drehbuch zu Hiroshima Mon Amour. Eine ausgesprochen produktive Schriftstellerin. Sie hat sehr, sehr viel geschrieben. Nun also posthum Cahiers de la Guerre et autres textes. Deutsch von Anne Weber, Hefte aus Kriegszeiten bei Suhrkamp in Frankfurt. Sibyl Birrer, stellen Sie uns dieses Buch nun bitte genauer vor.
Duras hat in ihrem Schreiben und in ihrer Selbstdarstellung immer wieder diese Notizheften aus Kriegszeiten erwähnt. Man hat auch lange oder immer wieder daran gezweifelt, ob sie überhaupt gibt. Nun, diese Hefte hat es gegeben. Sie liegen jetzt nun das erste Mal für die gemeine Leserschaft, sag ich mal, zur Lektüre vor. In diesen Heften, eben zwischen 1943 und 1949 entstanden, ist eigentlich die ganze Stoffsammlung von Marguerite Duras ausgelegt. Alle wichtigen Stoffe, die sie nachher in ihren 60 produktiven Arbeitsjahren umgesetzt hat, die sind bereits hier drin. Also die 20-30-jährige Autorin hat hier bereits alles ausgelegt. Da ist diese sehr eindrückliche, exotische, aber auch katastrophale Kindheit in Indochina. Da ist die Kriegserfahrung, die Resistance-Zeit mit all ihren Ambivalenzen, der Umgang mit dem Schmerz, alles ist in diesen Heften drin. Fragmentarisch, zum Teil wie erratische Blöcke, stehen diese Textstellen da, chronologisch. Nicht so, wie sie nachher in den Romanen dann eigentlich verarbeitet sind, sondern offensichtlich so, wie sie der Autorin zugefallen sind und wie sie sie notiert hat.
Was bringt es denn anderes oder Neues gegenüber den Werken, die wir ja kennen, die publiziert sind.
Ja, dem jetzt chronologisch entsteht, wie sie mit ihren Einfällen umgeht, ist das unglaublich faszinierend. Also ihre Sprache ist da, diese sinnliche Präsenz, diese auch Sprunghaftigkeit, dieses elliptisches, unvollständige, das Schwanken zwischen ganz persönlichem und distanziertem, hartem Blick auf die Verhältnisse, das Politische ist da. Also ich bin hoch fasziniert und sage eigentlich, wenn jemand dieses Heft liest, muss er nachher die Romane gar nicht mehr unbedingt ganz lesen.
Das ist in der Tat zugespitzt, hat das etwas für sich, aber ich würde es unterscheiden insofern, dass man als kundiger Dürer-Leser hat man eigentlich so eine Art Mehrwert, indem man Motive erkennt und Entwicklungen wahrnehmen kann. Als jemand, der noch nichts von Dürer kennt, glaube ich, ist es ein ganz wundersame, wenn auch sehr anstrengende Art, Eingang in ihr Werk zu finden. Ich würde ganz klar sagen, es ist happiger Stoff zum Lesen.
Persönliches und auch ein distanzierter Blick, happiger Stoff zum Lesen. Ja, was sind die Stoffe, die sie da bearbeitet?
Die Sachen, die dann in den Roman kommen. Also Der Liebhaber ist ihr berühmtestes Buch. Dort ist es ein Chinese, der ein Verhältnis mit der 15-Jährigen hat. Wir erfahren jetzt, es war in Wahrheit ein Vietnameser. Die unglaubliche Klassengesellschaft in diesem Vietnam und sie gehört an den unteren Rand der Klasse, die Mutter Lehrerin, der Vater früh verstorben. Wir haben hier also eine Urfassung von Lamont und nachher in einzelne Kapitel eine Urfassung von Der Schmerz. Das sind im Grunde 6 Erzählungen, einfach die titelgebende ist die wichtigste, weil die dieses unglaubliche Warten, also diese fast dem Wahnsinn nahe kommende Situation in den Apriltagen 1945 schildert. In ihrer Unerbittlichkeit und auch in ihrer Verrücktheit, dass sie ja auf den Mann wartet und gleichzeitig ist der Liebhaber in der Wohnung und nachher gibt es eine Ménage à trois, wie sie den aufpäppeln, der mit Robert Antelme, der mit 35 Kilo zurückkommt. Also das fährt schon ein. Daneben hat es aber auch ganz kleine Erzählungen, Miniaturen in diesem Band, 3 Seiten über den Tod des Vaters. Eine ganz stark verkürzte Schilderung von Ferien 1946, ein Jahr später, mit Robert und Dionys, dem zweiten Mann, zusammen mit Elio Vittorini und seiner Frau an den Stränden des Tyrrhenischen Meers. Also es ist auch sehr, sehr reichhaltig.
Ich habe richtig verstanden, der Mann kommt aus dem Konzentrationslager, sie wartet auf ihn, hat aber einen anderen.
Ja.
Sie haben versprochen, eine gewisse Härte der Darstellung. Ich schlage vor, dass wir mal die Probe aufs Exempel machen und uns einen Auszug anhören. Um welchen handelt es sich, Sibylle Birrer?
Es handelt sich um eine Szene, die Marguerite Dürer später in Der Schmerz eben verwenden wird. Die Hauptfigur ist Theodora. Sie ist eine Widerständlerin, eine Frau aus einer Resistance-Gruppe, die nun endlich, sage ich, einen Denunzianten, einen Verräter an die Gestapo festgenommen hat und diesen nun verhören will, die nun also mit diesem Denunzianten das Gleiche anstellen will, was die meisten schon selber erlebt haben, so sie denn noch am Leben sind, die von der Resistance einmal in die Hände ihrer Feinde gefallen sind.
In welcher Zeit spielt diese Szene?
Ende 44 würde ich schätzen, also ihr Mann ist schon verhaftet, es ist aber auch schon der Zusammenbruch, die Resistance bewegt sich schon relativ offen in Paris und jetzt beginnt die Abrechnung. Albert vom Kapital heißt dieser Text auch nachher in Der Schmerz. Albert ist sozusagen der Chef dieser Gruppe. Das Verhör wird aber dieser Theodora überlassen, die ein alter Ego ist. Und da hören wir ein Stück draus.
Den Auszug aus Hefte aus Kriegszeiten von Marguerite Dürer liest Diana Greenwood.
Theodora war nicht besonders böse. Das Herz war ihr schwer. Einer der 2 Männer war den Verräter holen gegangen. Dann hatten sie sich in einem leeren Raum eingeschlossen, in dem sich nur ein Tisch und 2 Stühle befanden. Alle 4. Einer der Männer hatte gesagt, und? Fangt an. Zieht ihn aus. Die Männer hatten zu ihm gesagt, zieh dich aus, aber dalli dalli. Dasselbe hatten sie in Montluc erlebt. Man hatte sie zuerst ausgezogen, und am Ende hatte man ihnen 3 Fußnägel ausgerissen. Sie pressten die Zähne zusammen. Der eine, ein rothaariger, 30 Jahre, hatte eine Autowerkstatt. Der andere war 25, Hilfsarbeiter. Gute, mutige Leute. Während sich der Kerl auszog, fragte sich Theodora, was sie gerade tat. Sie hätte es nicht sagen können, aber es musste sein. Seit 4 Jahren hatte sie sagen hören, wenn wir mal einen schnappen, der wird was erleben. Das war einer. Der Denunziant hatte zunächst seine Jacke ausgezogen. Er schlüpfte aus seiner Hose. Er ahnte sehr wohl, was mit ihm geschehen würde, deshalb entkleidete er sich langsam. Er hatte seine Jacke auf den Stuhl gelegt. »Los, los«, sagte einer der Männer. »Vielleicht würden sie ihn töten.« Seinen Schlips, er zog ihn aus. Sie rief sich in Erinnerung. 150.000 Erschossene. Die Innenseite seines Kragens war dreckig. In der Rue des Saussets gab es 100 Frauen, die warteten, um ihrem Mann oder ihrem Sohn ein Päckchen schicken zu können. Seit der Landung der Amerikaner waren die Zusendungen gestoppt. Theodora hatte 2 Tage gewartet, 22 Stunden Schlange stehen, damit er ein 1-Kilo-Päckchen bekam. Sein Hemd war dreckig unter seinem weißen Kragen. Er war ein Denunziant. Er stand nicht Schlange in der Rue des Saussets. »Willst du dich wohl beeilen, ja?« sagte Theodora. Sie war plötzlich aufgestanden. Die Männer schauten sie an. Dann: »Man hat dir gesagt, du sollst dich beeilen, du Schuft!« Sie rissen ihm seine Unterhose herunter. Er wartete nirgendwo. Er stand nicht Schlange in der Rue des Saussets. Er zeigte eine Karte vor und man ließ ihn eintreten. Er klopfte an, sagte, er habe die Beschreibung, die Adresse, die Zeiten. Man gab ihm einen Umschlag. Jetzt zog er seine Schuhe aus. All seine Sachen lagen auf dem Stuhl. Er zitterte. In der Schlange stand eine junge Frau in Trauerkleidung, die schwanger war. Er war erschossen worden. Sie stand in der Schlange, weil sie eine Benachrichtigung bekommen hatte. Sie hatte 22 Stunden Schlange gestanden, um ein Paket mit seinen Sachen abzuholen. In den nächsten 14 Tagen würde sie niederkommen. Jetzt kommen die Socken dran. Sie wollte seine Sachen. Sie wollte sie wiedersehen. Sie las laut seinen letzten Brief. Sie las wieder und wieder diesen Brief. »Sag unserem Kind, dass ich tapfer war.« Und sie weinte laut. Sie musste um die 20 sein. Sie sagte, »Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein.« Alle Frauen weinten. Man hatte ihr einen Klappstuhl gereicht. Sie wollte nichts. Sie konnte sich nur aufrecht ertragen. Jetzt ist er ganz nackt. Er hat seine Brille abgenommen. Er legt sie auf seine Sachen. Die Männer erwarten Theodoras Befehle. Er ist ganz nackt. Er hat ein altes Glied und faltige Hoden. Er hat keine Taille. Er ist fett. Er ist dreckig. Er ist fett. Bist also nicht verhungert in den letzten 4 Jahren.
Soweit gelesen von Diana Greenwood, dieser Auszug aus den Kriegsheften von Margret Dürer, hier in Reflexe mit Sibyl Birrer und Hans-Ulrich Probst. Das müssen Sie jetzt erklären, das sind ja eigentlich 2, 3 Szenen ineinander.
Es ist natürlich diese Revanche-Situation, dass man einen dieser Dreckskerle vor sich hat und gleichzeitig im Kopf die Szenen, die sie zuvor erlebt hat, Schlange stehen, also die ganze Demütigung der Franzosen, die Angst, das Beispiel dieser Schwangeren, also der Gräuel, der ist erschossen worden.
Wenn Sie dann unterbrechen, das mit dem Schlange stehen, das muss man vielleicht mal etwas erklären, das ist nicht so ganz klar, wieso die da Schlange stehen.
Die stehen Schlange bei einem Postamt oder also einer deutschen Stelle, um überhaupt ein Paket aufgeben zu können oder eins abzuholen. Das war so eingerichtet, dass man 20 Stunden warten musste. Und das kommt der Theodora jetzt wieder in den Sinn. Und so baut sie ja auch die Wut auf, mit der sie dann zuschlägt. Man merkt, wie die Gefühle verfertigt werden, die sie dann zu einer ganz rohen, das haben wir bewusst jetzt nicht gelesen, einer brutalen Folterin wird, sodass die anderen Frauen der Resistanzgruppe sich abgewidert abwenden. Und zugleich ist es kombiniert mit diesem filmischen Nahblick, wie der Mann sich auszieht. Von daher ist es ja nicht einfach Tagebuch, sondern es ist schon ganz kunstvoll gemacht. Das sieht man eben da auch.
Ich finde gerade, dass diese Szene sehr gut wirklich das literarische Können der jungen Margret Dürer zeigt. Also dieses Überblenden und Ineinanderschneiden einer Innenperspektive. Also am Anfang ist diese Frau, sie weiß nicht genau, wie sie das jetzt anstellen soll. Und sie hat das innere Unbehagen, imaginiert sich in die Rolle rein, kommt dann langsam in Fahrt und es wird dann zu einer sadistischen Lust. Und das ist auch so ein Kernelement bei Margret Dürer, diese Ambivalenz zwischen Schmerz und dann Schmerz zufügen wollen, zwischen Angst und Druck ausüben. Es ist gleichzeitig, ich habe gesagt, einerseits diese faszinierende Innenperspektive. Wenn man jetzt einen Zoom gleichzeitig nach außen macht und das von außen anschaut, ist das natürlich ein Wahnsinnsbild für diese Situation in einer totalitären Gesellschaft, weil Theodora, die ist nun Rächerin und Richterin in einem.
Diese Figur der Theodora ist wichtig für das Werk von Margret Dürer. Wer ist diese Figur und warum hat sie vermutlich die Autorin fasziniert?
Hans-Ulrich Probst hat vorhin gesagt, sie ist ein alter Ego. Und das ist ja auch ganz typisch für das Werk von Margret Dürer. Sie imaginiert ihre eigene Person in Verschiebungen in andere Figuren hinein. Zum Teil spricht sie auch in Ich-Perspektive. Aber es ist ganz klar, viele dieser Züge von Theodora sind ganz klar biografische Züge von Margret Dürer. Und das ist insofern interessant, wie Sie eingangs gesagt haben, dass Margret Dürers Rolle in der Résistance überhaupt nicht klar ist. Geht man ihrer Biografie auf den Grund, dann weiß man eigentlich plötzlich, dass sie höchstwahrscheinlich in dieser Zeit der Résistance gleichzeitig auch ein Verhältnis mit einem solchen Denunzianten hatte, um vordergründig ihren Mann frei zu bekommen, aber man weiß es nicht genau.
Zwielichtigkeit, es gab auch Kritiker, die angewidert waren von diesem Buch. Wir müssen zum nächsten Titel schreiten. Pierre Béjut, Schlaf nun selig und süß. Pierre Béjut, das ist nun nach Dürer genau die nächste Generation. Also was Dürer erlebt hat, Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, ist bei ihm als Echo vorhanden. Er ist von der 68er-Bewegung geprägt, kurz nach dem Krieg geboren, 1946, Philosophiedozent, ist bei uns vor allem bekannt geworden, 2005, Die kleine Kartäuserin. Nun also die Übersetzung von Le Rire de l'Ogre. Hans-Ulrich Probst stellt Ihnen das Buch vor.
1963 geht ein junger Franzose im Schüleraustausch nach Bayern. Dort sind die Kriegsfolgen nicht sichtbar, dafür umso stärker wirksam unsichtbar. Bei einem Ausflug zu einem Bergsee kommt er an einer Grabstätte vorbei und nach erfährt er, dass hier zwei Jahre zuvor ein Vater seine zwei Kinder ermordet hat. Er lernt ein Mädchen kennen, das ein bisschen isoliert lebt, nur mit seiner Kamera unterwegs ist, alle fotografiert. Und dann gibt es Rückblenden ins Jahr 41. Zwei junge Deutsche sind unterwegs, ein Arzt, ein Offizier, werden Zeuge und auch verstrickt in die Tötung der jüdischen Bevölkerung in der Ukraine zu Beginn des Russlandfeldzugs. Und so schraubt sich dann die Geschichte weiter wieder in die Gegenwart. Dieser junge Mann erfährt, dass der Arzt der Vater dieser Fotografin ist und dass der andere, der Wehrmachtsoffizier, in jener war, der seine Kinder umgebracht hat. Also der Krieg frisst sich fort wie ein Menschenfresser, gerade weil die Leute nicht drüber reden. Zusätzlich ist der Vater des französischen Jungen auch ermordet worden. Er soll ein Resistanzkämpfer gewesen sein. Man weiß aber nicht, wir schreiben das Jahr 63, ist die Ermordung im Zusammenhang mit dem Algerienkrieg geschehen. Und so erfahren wir jetzt über viele Stationen vom Schicksal dieser beiden Hauptfiguren, dieses französischen Jungen und dem deutschen Mädchen. Er wird Bildhauer, sie Fotografin, ihre Wege kreuzen sich immer wieder und immer wieder ist auch von Kriegen und in Folgen die Reden, also nicht nur die Kolonialkriege, später auch Vietnam, Palästina, wo die Fotografin fotografiert und also mit ihrer künstlerischen Arbeit das Gedenken und an die Grausamkeit des Geschehens erinnern will. Sie kommt bei einem solchen Einsatz dann auch ums Leben, wie er in der letzten Einblendung im letzten Kapitel, da ist er 90-jährig, schreiben Sie Jahr 2037, dann berichtet, wo er sich schon fragt, wird die Kunst überhaupt noch zur Kenntnis genommen? Es ist also eine Geschichte über die Kriege und ihre Folgen, was sie mit den Menschen macht, vor allem wenn man darüber schweigt. Und es ist ein Buch darüber, wie kann die Kunst dieses Thema aufgreifen. Das ist etwas, was diesen philosophisch orientierten Autor auch sehr beschäftigt.
Klingt ehrlich gestanden ein bisschen kompliziert, das Konstruktion.
Klingt so, ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend empfinde ich die Lektüre als ungemein linear. Eine Linearität, die trotz allem schon fast langweilig ist, weil das ist, es ist eigentlich ganz klar gemacht. Am Anfang ist ein Märchen vom Menschenfresser irgendwie so wie ein Stullenpapier, in das dann die ganze Geschichte eingepackt ist. Und die Geschichte ist eigentlich ganz linear erzählt, eben von 1963 bis 2037. Nur braucht es zwei Rückblenden. Oder drei, vier Rückblenden in die Kriegszeit.
1941.
In 1941, Zeit und Ort eines Massakers an ukrainischen Juden. Das Sinnbild, das hier immer wieder verwendet wird, eigentlich für Schuld. Schuld, die man auf sich lädt, noch selbst, wenn man eigentlich Schuld vermeiden möchte, Unglück vermeiden möchte. Das ist auch so das Zentrale daran. Gut und Böse, Schuld und Unschuld vermischen sich ganz klar, weil eigentlich sind hier in Kriegszeiten zwei Männer im Zentrum, die Menschen retten wollen und die sich beide wortwörtlich und auch sehr symbollastig dann die Hände daran schmutzig machen. Es ist auch die Frage einer Generation. Also so wie der Autor selbst ist die Hauptfigur, der Pol, der spätere Bildhauer, der ist 1946 geboren, ist selber in der 68er Generation aktiv. Also eigentlich die, die ohne diese Last aufwachsen sollten, aber genau mit den Altlasten ihrer Väter unterwegs sind. Und das ist der Motor oder der Antriebsstoff dieses Buches.
Ja, das Leitmotiv ist die Zeitbombe, der Begriff der Zeitbombe oder des falschen Friedens.
Zeitbombe, Sie geben mir das Stichwort zur Lesung. Hans-Peter Müller-Drossart liest einen Auszug aus Pierre Bejus' Schlaf nun selig und süß. Hans-Ulrich Probst, was muss man wissen, um diesen Auszug zu verstehen?
Das ist ziemlich vom Anfang. Die Clara, eben diese junge Mädchen, das 17-Jährige, zeigt dem 16-Jährigen Paul, der da in Bayern ist, einen seltsamen Film, der in Bayern gedreht wird und der eben ein Haus zeigt, das Haus, wo dieser Offizier und Mörder seiner Kinder gelebt hat.
Die Leinwand ist leer, aber ich starre noch immer darauf. Von den Bildern ging der Eindruck von Atemnot und Geheimnis aus. Ich bleibe sitzen, stumm, in dem Zimmer mit den geschlossenen Vorhängen, in dem Geruch nach warmem Staub und verkohlten Mücken. Um das Schweigen zu brechen, frage ich Clara, die auch wortlos da sitzt: Steht dieses verlassene Haus in Kehlstein? Ja, das war das Haus einer Familie. Es war eine Familie wie jede andere, aber an einem einzigen Tag war es aus mit ihr. Der Vater, die beiden Kinder, die Mutter, alle ausgelöscht. Keiner will mehr etwas von diesem Ereignis wissen. Keiner traut sich an diesen Ort heran. Du hast ja gesehen, über alles wächst Gras. Ist das vor langer Zeit passiert? Im Krieg? Nein, gerade erst vor 2 Jahren, erklärt Clara. Aber du hast schon recht. Vielleicht war es eine Folge des Krieges. Du, Paul, verstehst vielleicht, dass der Krieg noch weiter wirkt, auch wenn wir jetzt wieder Frieden haben. Wie nennt man sie nochmal auf Französisch? Ich meine die tickenden Bomben, die nicht sofort hochgehen? Wenn Clara, die meine Sprache schon sehr gut beherrscht, mir etwas erzählt, blättert sie in ihrem Wörterbuch, um ein Wort zu finden, nach dem ihr Gedankengang verlangt. Triumphierend hebt sie den Kopf und ruft: Retardement! Das ist es. Auf später verschobenes Unglück. Ich verstehe, Clara. Aber sie ahnt nicht, wie gut ich sie verstehe. Ich habe ihr noch nicht vom Tod meines Vaters erzählt, von der rätselhaften Ermordung meines Vaters, von der niemand, nicht einmal meine Mutter, weiß, ob sie mit seinem Engagement in der Résistance oder mit seinen Aktivitäten während des Algerienkonfliktes zu tun hat. Ich kenne sie also sehr gut, diese schlafenden Bomben, genauso wie das Unglück, das unter ruhigen Tagen dahin fließt wie ein Bach unter dem Schnee. Es ist, als stünden Clara und ich plötzlich am Rand eines Abgrunds und müssten gemeinsam springen, Hand in Hand. Es mag sein, dass ich dieses aufkommende Einverständnis verstärken will, als ich mich sagen höre: Und die roten Rosen, Clara, diese Vase, die ich im Wald gesehen habe, oben beim Schwarzsee, die kommen doch aus eurem Garten. Ja, aus dem Garten meines Vaters. Er hat Dutzende von Rosensorten. Aber was du nicht weißt, ist, dass diese Blumen im Wald und das verlassene Haus, das ich gefilmt habe, miteinander zu tun haben. Es ist dieselbe Geschichte. Eine Geschichte aus Kehlstein. Eine Geschichte aus Deutschland. Aber keiner will sie hören. Und warum nicht? Es ist eine Geschichte von Tod und Wahnsinn. Ich werde sie dir erzählen, Paul. Dann verstehst du. Dann herrscht so tiefes Schweigen, dass die Töne des Klaviers unter der Tür hindurch bis zu uns dringen. Ameisengleich sind sie beladen mit den Bruchstücken eines gesummten Liedes. Ich halte den Atem an, während Clara tief Luft holt, um mit ihrem Bericht zu beginnen. Wir springen in den Abgrund.
Soweit dieser Auszug aus Pierre Béjou. Was ist das für ein Abgrund, in den die zwei da springen?
Der Abgrund, eben die Frage nach der Schuld, nach dem Umgang mit der Schuld, die aus einem Krieg resultiert, nach der Möglichkeit, wie sich die Nachgeborenen mit der Schande, die auch aus einem Krieg resultiert, umgehen können. Wenn denn eigentlich so getan wird, als wäre alles vorbei und vergessen. Eine dieser Szenen, die diesem Text vorausgeht, ist eine sehr eindrucksvolle auch, wo der junge Pol während seinem Deutschlandaufenthalt an einem Volksfest teilnehmen will, wo sich die ganze Gastgeberfamilie, diese Deutschen, die in seiner Wahrnehmung erst noch Nazis waren, aufgeputzt und bereit zu deutscher Heiterkeit bereitstehen, um am Fest teilzunehmen. Und das kann er nicht verstehen und damit sucht er zeitlebens bis eben als über 90-jähriger Bildhauer einen Umgang.
Die Geschichtslosigkeit im Bewusstsein der Leute, ich glaube, das ist auch das, was den Autor umtreibt und ihn zu einer etwas durchaus einzelgängerischen Figur in der Literaturszene macht. Er lebt bewusst nicht in Paris, er versteht sich als Anti-Welbeck und sagt Tod dem Ich, also ihn interessieren diese geschichtlichen Themen, diese Auseinandersetzung, und das merkt man dann dem Buch vielleicht ja auch ein bisschen an. Das ist, Sie haben es komplex genannt. In der Lektüre ist es eigentlich ganz leicht. Es hat ja auch den Preis, wie auch schon Petit Chartreuse, hat Preise bekommen, die von Hörerinnen und Lesern vergeben werden, nicht von Kritikern. Also er hat eine große Gemeinde bei den normalen Leserinnen und Lesern. Und die Kritik ist nicht immer so gnädig.
Also ich finde diese Intention sehr sympathisch und es mag etwas ungerecht sein, weil ich noch im Ohr habe diese wunderbare Sprache, die Anne Weber als Übersetzerin von Marguerite Duras hinlegte. Und da hatte ich das Gefühl, das war dann doch ein bisschen flach, was wir da gehört haben.
Die Übersetzung auch.
Die Übersetzung, das würde ich sofort auch unterschreiben. Klingt sehr holprig. Man kann da x Sätze zitieren, die einfach so nicht stimmen, die nichts mehr sagen auf Deutsch. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, eben gerade wenn man diese beiden Bücher nebeneinander liegend hat, was nie fair ist, der Umgang mit dem Stoff, wie Pierre Péjou das macht, das hat etwas, sag's mal frei, kandidelt es auch, etwas so ein bisschen manieriert, ein bisschen verschmockt, auch der Wille, das zu erzählen über 60 Jahre dieser einen Person hinweg und immer in Ich-Perspektive, das ist ein großes Risiko, also er imaginiert sich in die Figur des 16-Jährigen und später in den über 90-Jährigen und die Stimme klingt immer gleich. Und das ist eine klare Differenz in der literarischen Qualität. Übersetzung hin oder her.
Einverstanden, Hans-Ulrich Probst?
Das würde ich schon meinen, ja, dass Dürer natürlich literarisch über Béjou steht und dass er sich auch nicht unbedingt einen Dienst erwiesen hat, indem er die Ich-Perspektive gewählt hat.
Er lädt diesen ganzen Stoff auch mit Symbolen auf, mit Zeichen, mit Parabeln. Es ist sehr klar, dass da einer am Schreibtisch sitzt und konstruiert. Und Sie haben vorhin gesagt, er hat eine Fangemeinde. Also ich denke, das ist auch ein aktuelles Leserphänomen, dass das sehr geschätzt wird, wenn philosophische Fragen eigentlich in literarische Texte umgearbeitet werden. Also wir haben ja auch Pascal Mercier alias Peter Bieri, auch Philosophieprofessor. Béjou ist Philosophiedozent.
Also sympathisch, aber nicht höchste Kunst.
Insofern haben wir dieselbe Situation. Die Leser geben Preise, die Kritiker sind skeptisch. Sibyl Birrer, Hans-Ulrich Probst, herzlichen Dank für diese Auskünfte über Marguerite Duras, Hefte aus Kriegszeiten, Suhrkamp Verlag und Pierre Béjou, Schlaf nun selig und süß, Pieper Verlag, Zürich und München. Das war ein Literaturmagazin in Reflexe auf Schweizer Radio DRS 2. Am Mikrofon verabschiedet sich Felix Schneider.